Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast diesmal ein Gespräch geführt mit einer Autorin und wir haben ja in diesem Jahr so einen Schwerpunkt, dass wir Drehbuchautorinnen und Autoren befragen, die auch im Roman sich beschäftigen. Wir hatten Christa Fromm, wir haben Clemens Morath gehabt und so ein bisschen nach den Erfahrungen befragt, die Autorinnen und Autoren, wie ist es dann in einer ganz anderen Form zu schreiben? Und diesmal hast du eine Autorin befragt, die einen Roman geschrieben hat, Tausche Leben, Suche Glück, Katharina Reschke.
Genau, weil ihr erster Erwachsenenroman jetzt erschienen ist und das ist sehr interessant. Wir haben nur über Zoom gesprochen, weil ich gerade gar nicht in Berlin bin für längere Zeit. Von daher geht es für mich fast so weiter wie in Corona-Zeiten, immer alles am Bildschirm. Aber macht nichts, geht ja sehr gut und es war ein sehr nettes Gespräch. Du hast so ein bisschen geheimnisvoll anmoderiert, aber wir wissen alle, du kennst Katharina ganz gut, sie ist deine Ehefrau und von daher weißt du wahrscheinlich einiges über ihre Biografie, nehme ich mal an. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was sagen.
Ja, genau. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich das Gespräch nicht geführt habe. Ich wollte dir das überlassen. Klar, ich kann ein bisschen was erzählen über ihre Filme und Biografie und ihre Bücher. Sie hat tatsächlich als Kinderbuchautorin angefangen, aber auch im Bereich Drehbuch für Kinder angefangen zu schreiben. Und im Buchbereich war die Roxy Sauerteig-Reihe die ersten Bücher, die sie verfasst hat. Ist dann fortgesetzt worden mit einer Reihe, die vor ein paar Jahren angefangen hat, nämlich Pia und Poppy. Das sind inzwischen 2 Bände. Und gerade ganz neu in diesem Jahr auch so ein Schreibbuch, Kritzelbuch, Dudelidu. Und im nächsten Jahr, Januar, wird erscheinen, Träume sind wie wilde Tiger. Das ist der Roman zum Film, der dann auch später erscheinen wird. Und sie hat im Kinderbereich ein paar Serien, Kinderserien geschrieben, aber auch 2 Kinofilme. Das eine ist Das Sandmännchen, den Kinofilm Das Sandmännchen und Honey und Nanny, den ersten Teil. Und jetzt, du hast es gesagt, kommt der erste Erwachsenenroman raus und kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
Nein, wovon der Roman handelt, das ist im Gespräch eigentlich alles enthalten, das erzählt Katharina selber. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich kündige schon mal an, wir haben noch was Besonderes, denn am Ende des Interviews werden wir auch noch einen Auszug aus einer Lesung anhängen. Es gab eine Lesung des Romans mit Max von Pufendorf, also ein prominenter deutscher Schauspieler, der Katharinas Roman gelesen hat vor Publikum. Und da werden wir auch noch einen kleinen Ausschnitt dann hören und dann kann man sich das auch noch besser vorstellen, was das für ein Buch sein mag. Und ich glaube, wir hören einfach mal in mein Gespräch mit Katharina rein. Katharina, willkommen mal wieder bei Stichwort Drehbuch. Du warst ja schon mindestens einmal bei uns oder vielleicht auch mehrfach?
Nee, einmal. Gefühlt glaube ich vor 100 Jahren. Aber
auf jeden Fall bist du uns keine Unbekannte. Wir kennen dich ja vor allem als Drehbuchautorin und du hast vor allem viele Kinderfilme geschrieben, du hast auch Kinofilme geschrieben und du hast auch begonnen jetzt Romane zu schreiben. Zunächst mal hast du Kinderbücher geschrieben. Heute wollen wir darüber sprechen, dass du einen Roman für Erwachsene geschrieben hast. Kannst du das kurz, deine eigene Entwicklung mal beschreiben? Wie kommt es zu dieser Weiterentwicklung bei dir? Was ist da in dir vorgegangen? Was ist dir passiert?
Naja, grundsätzlich wollte ich schon immer Prosa schreiben. Wie so viele Autorinnen und Autoren habe ich mich das aber nicht sofort vom ersten Moment an getraut und bin dann auch vom Film verführt worden und meiner Liebe zum Film. Deswegen habe ich Drehbuch geschrieben sehr lange. Ich habe dann 2012 angefangen. Da war so ein Punkt, wo ich dachte, wann, wenn nicht jetzt? Und habe angefangen Kinderbücher, weil da hatte ich eine Idee für ein Kinderbuch. Und das habe ich angeboten und das ist dann auf tolle Resonanz gestoßen und dann habe ich in die Richtung weitergemacht und genau. Und dann habe ich schon vor langer Zeit eigentlich an dieser Geschichte, über die wir gleich reden, auch dran rumgetüftelt im Kopf. Mhm. Und jetzt kommt sie raus am 27. Oktober. Ich bin sehr gespannt.
Ja, wir drücken dir natürlich die Daumen und deswegen sprechen wir ja heute auch drüber. Wenn du sagst, dass das schon so lange in deinem Kopf war, diese Idee, Kannst du die erste Idee, die eigentlich so der Nukleus war, der Ausgangspunkt für diesen Roman, kannst du die kurz beschreiben und warum sie schon so lange in deinem Kopf rumging?
Ja, ist lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt erstmal erzählen soll, worum es geht im Buch oder ob wir das auf hinterher sparen. Das müsstest du sagen. Aber.
Naja, ich meine, du kannst gerne auch das ganze Buch zusammenfassen, aber das ist ja immer sehr komplex. Also ich fände es ganz interessant, wenn du mal die Grundidee beschreibst, auf der eigentlich die ganze Geschichte beruht und wieso sie dir so wichtig ist.
Genau, also ich erzähle einfach mal die Genese. Und zwar war es, Gott, 2008 habe ich eine ganz, ganz kleine Notiz in der Berliner Zeitung gelesen. Und da wurde erzählt von einem Australier, der über eBay sein Leben verkauft hat. Mhm. Ich glaube für 1,5 Millionen australische Dollar. Und der ist dann einfach nur mit seinem Portemonnaie vom Hof geritten, gegangen und hat alles, seinen Job und alles zurückgelassen. Und das fand ich total irre, diese Idee. Also A, überhaupt auf die Idee zu kommen, sowas bei eBay reinzusetzen und dann auch diesen Schritt zu wagen. Und das hat mich nie losgelassen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich ja, wir sehr häufig schon auch Anfang der 2000er Jahre immer für einige Monate im Ausland, vor allen Dingen eben in San Francisco, verbracht haben. Und wir haben dann immer unsere Wohnung getauscht mit anderen, auch schon zu einem Zeitpunkt, bevor es Airbnb gab. Und dann ist man halt in dieser fremden Wohnung, die plötzlich die eigene ist und fühlt sich wie zu Hause und lebt da ein Leben, als würde man halt ja, in diese Stadt gehören. Und das habe ich gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat und dachte mir dann, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt unsere Tauschpartner einfach anmaile und sage, passt mal auf, wir finden es ganz schön hier, findet ihr es auch bei uns schön und wollen wir nicht einfach tauschen? Mhm. Und so ist dann diese Idee, die mir immer so im Hinterkopf war, hat sich dann so langsam entwickelt zu dem, was dann der Ausgangspunkt wurde für den Roman Tausche Leben, Suche Glück, wo es eben auch um jemanden gibt, der in einer Krise steckt und wo der Freund sagt, weil er eben, der hat ein Kino und hat irre viele Schulden und weiß nicht, wie es weitergeht und kann die Schulden nicht zurückzahlen und auch die Pacht nicht verlängern. Und dann sagt sein Kumpel zu ihm, hör mal zu, kenn da so ein Start-up. Und die haben eine Online-Plattform und da kannst du dein Leben tauschen. Hm. Guck dir das doch mal an. Und das macht er dann. Hm. Also, das ist der Ausgangspunkt. Genau.
Also in deinem Buch gibt es ja dieses Startup, also einen Service, eine Website, aber es ist auch so eine, die organisieren das auch, also so ein Startup, die sozusagen das organisiert für Leute, die das machen wollen. Gab es sowas? Hast du sowas kennengelernt oder ist das jetzt deine Fantasie, dass man sowas machen könnte?
Nee, das ist meine Fantasie. Das ist im Grunde die Fortsetzung von Airbnb. Und auch das liegt auch so ein bisschen, ich habe natürlich gedacht, zwischendurch spielte ganz am Anfang die Geschichte auch in Berlin. Und dann habe ich aber festgestellt, irgendwie sind wir hier noch nicht so weit. Und in San Francisco ist es ja schon seit Jahren so, dass die selbstfahrenden Autos an dir vorbeifahren und Robotercafés. Und nicht umsonst sind Websites wie Airbnb da entstanden, die wir uns ja davor, wir konnten ja die Idee, dass du mit jemand Wildfremden den in deine Wohnung lässt, die war ja bis vor Airbnb, ja, ne, Homelink und so, aber irgendwie nicht so gängig. Heute ist das ganz normal. Und in der Zeit dachte ich halt so, ja, so eine Website könnte absolut da entstehen, weil einfach die Innovationskraft extrem ist und auch einfach die Verrücktheit. Und so habe ich mir die ausgedacht. Bisher gibt es sie nicht, aber wer weiß. Vielleicht werde ich ja demnächst Multimillionärin, weil mir jemand mein Startup abkauft. Life Exchange Club.
Hast du das Gefühl, dass die Amerikaner auch mehr Offenheit haben, so die gesamte eigene Identität mal zu wechseln, vollkommen neu anzufangen. Ist es auch deswegen, dass es dort angesiedelt ist?
Absolut. Also was ich immer so toll finde, wenn wir da sind, man trifft ganz viele, was wir bei uns gebrochene Biografien nennen würden, die ganz wilde Wendungen und Ecken und Kurven hat. Und bei uns ist es ja immer so, dann heißt es immer geradlinig und eins muss aufs andere aufbauen und irgendwie alles stimmig sein. Und das ist auch was mir einfach insgesamt in Amerika immer so gut gefällt, dass es im Grunde eigentlich die Leute sogar viel spannender finden, wenn du viele Dinge ausprobiert hast und dich ausprobiert hast an verschiedenen Stellen. Insofern passt das absolut auch von der ganzen Ideologie da rein. Und ich dachte mir, das ist ja auch so eine Grundsehnsucht, oder? Also ich weiß nicht, ich kenne jetzt niemanden, der nicht mal irgendwann in seinem Leben mit der Idee spielt, will ich vielleicht eigentlich was ganz anderes machen oder wäre ich vielleicht auch gut in was ganz anderem? Und und dann ist eben immer die Frage, was sind die Hürden, warum mache ich es nicht, traue ich mich nicht oder so? Und das ist natürlich toll, dass du bei Life Exchange Club kommen die Leute halt in ein gemachtes Nest. Also sie müssen nicht von null auf ihren Klamottenladen oder ihr Café oder ihren kleinen Shop aufbauen, sondern sie treten in die Fußstapfen von jemand anderem und haben es dadurch natürlich schon auch in einer gewissen Weise leichter.
Und deine Hauptfigur, Julian, ist ja auch schon so alt wie die Grundidee. Es ist ja ein sympathischer Kerl, man mag ihn wahnsinnig und er macht ja auch beruflich eigentlich was ganz Tolles, nämlich dieses alte Kino da am Leben zu erhalten und dort schöne Filme aus Idealismus zu präsentieren. Hat ein bisschen was Nostalgisches, sein Charakter, glaube ich, zumindest, oder was er tut. War das von Anfang an für dich mit der Idee verbunden oder wie ist der entstanden?
Der hat auch viele, viele Mutationen durchlaufen. Das Kino war relativ schnell da und das ist witzigerweise auch hier in Berlin gekommen. Wir wohnen in der Nähe von so einem kleinen Kino, die Tilsiter Lichtspiele, wo auch die Leute einfach mit einer irren Leidenschaft, so wie alle Kinobesitzerinnen und Besitzer, agieren und dieses Kino am Leben halten. Und deswegen, Kino war für mich immer schon sein Beruf, aber er selber hat einfach so im Charakter, ja, so seine Wandlung durchlaufen und das ist im Grunde, ich schreibe immer so in Schichten, also es gibt ja, ich habe immer das Gefühl, es gibt Autoren und Autorinnen, die schreiben wie bei einem Rührkuchen, da ist alles, wird so lange am Teig rumgemacht, bis es irgendwann fertig ist, dass es in die Form kann und dann hat es aber auch seine Form. Und dann ist er letztendlich fertig, muss noch in den Ofen. Und ich gehöre eher zu den Schichttorten-Autorin. Bei mir geht das Schicht für Schicht und im Grunde erarbeite ich mir auch meine Geschichten über das Schreiben. Also ich merke, mir fällt das, glaube ich, auch aufgrund meiner Ungeduld wahnsinnig schwer, jetzt stundenlang auf dem Sofa zu liegen und zu denken und zu überlegen. Ich muss das immer ausprobieren und dann merke ich eigentlich im Bauch, stimmt das jetzt oder ist es noch nicht richtig und so und genau.
Das also als Drehbuchautor ist man doch sehr stark gewöhnt, zunächst mal über Strukturen nachzudenken oder in Stufen mit Exposé und mit Treatment und so weiter vorzugehen, wo das alles dramaturgisch schon relativ genau abgeklopft wird, bevor man überhaupt Szene schreibt, zumindest von der Theorie her. Natürlich schreiben viele auch schon mal eine Szene sicherlich vorweg, aber es ist doch sehr strukturiert, das Schreiben. Hast du das abgelegt, dieses sehr strukturierte Vorgehen und hast dich da mehr so von deiner Fantasie leiten lassen, indem du gleich Prosa geschrieben hast? Oder wie hast du diese Umstellung bewältigt vom Drehbuchschreiben zum Roman?
Also ich kann die Drehbuchautorin nicht ablegen. in mir. Und das bedeutet, dass ich schon jemand bin, ich muss wissen, wie das Ende ist und im Grunde auch, wie der ganze Weg ist dahin. Deswegen fange ich schon eigentlich wie ähnlich wie beim Drehbuch so an, dass ich mir ein Exposé schreibe, dass ich dann das immer mehr aufschlüssel, dass ich das dann in Kapitel aufteile und so und dann die Kapitel einzeln mache und versuche, denen auch Bögen zu geben und so. Aber dann ist halt immer wieder überarbeiten dran, was ja auch eigentlich wie beim Drehbuch ist. Der Unterschied ist natürlich, dass ich beim Roman bin ich alleine. Und da ist sozusagen meine innere Zweiflerin und meine Zensoren, die mir auf der Schulter sitzen, sind diejenigen, die meine tägliche Herausforderung sind. Und beim Drehbuch ist es halt eher das Außen, ne? Da sind wir ja immer wieder gezwungen, abzuwägen. Was wollen die anderen? Was will ich? Was war meine Idee? Was war mein Ursprung? Dann kommt wieder jemand rein und sagt, ich wünsche es mir eigentlich so oder ich stelle es mir so vor. Und dann sind wir wieder gezwungen zu gucken, okay, passt das? Weil wir ja natürlich offen sind und offen sein wollen. Oder passt es eben nicht? Und das ist was, was ich beim Roman alles in mir und mit mir ausmache. Natürlich auch zwischendrin habe ich dann auch meine Leserinnen und Leser, wenn ich einfach nicht weiter weiß und sage, kannst du mal lesen, kannst du mir Feedback geben? Das habe ich bei dem Roman jetzt auch gehabt. Das war total hilfreich. Aber es ist, ich habe das Gefühl, da geht's dann immer mehr drum, um die Fokussierung, was will ich? Und im Grunde diese, wie so eine Brühe, die man kocht, so lange kocht, bis sie irgendwann die Intensität hat, die man sich vorstellt und wünscht. Und eins ist natürlich, das muss ich sagen, der Ton. Ne? Das finde ich, fand ich, also für mich war die allergrößte Herausforderung auch, weil das Drehbuchschreiben ist ja sehr technisch und sehr, er geht nach da, sie macht das, er guckt. Und jetzt überhaupt einen Ton zu finden, in dem auch diese Geschichte so eine Schwingung kriegt, das ist das, was wahnsinnig viel Zeit dann auch nochmal braucht.
Was auch Neuland dann wirklich war, wo du neu ansetzen musstest.
Ja, und auch jede Geschichte hat ja ihren eigenen Ton. Ne? Manche schreibst du im Präsens, manche in der Vergangenheit, in der dritten Person, erste Person und jede Geschichte, jedes Buch hat ja wieder so seinen ganz neuen Ton. Und das zu finden, da merke ich, das braucht wahnsinnig viel Zeit.
Gut, aber wir müssen jetzt noch mal mehr über die Geschichte sprechen, die dieser Roman auch erzählt. Das haben wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt jetzt. Also du hast die Ausgangssituation. Ein junger Mann ist in seinem Kino eigentlich ganz glücklich, aber es läuft nicht so gut und er braucht einen Neuansatz. Was erlebt er jetzt, wenn er das Leben tauscht? So, wie bist du da auch rangegangen? Was könnte er erleben und wofür hast du dich entschieden? Für was für eine Geschichte? Wie treibst du das weiter? Kannst du das nochmal beschreiben?
Also was er dann macht, ist, dass er tatsächlich sich einloggt. Er hat genau für 6 Tage hat er Geld, um sozusagen dem eine Chance zu geben. Und es geht natürlich darum, dass er sein Leben schön aufpeppt, aber andererseits auch nicht den Leuten verschweigt, dass es eben Schuldenberg gibt, der abzutragen ist und eine Pacht. Und das tut er und setzt halt dieses Kino natürlich bestmöglich rein und überlegt sich dann auch, was hat er noch als Zusatzpfand, was er sozusagen on top drauf tun kann, was vielleicht für die einen oder den anderen interessant ist. Und da setzt er zum Beispiel seine Familie und auch seine Freunde mit rein. Und seiner Familie sagt er jetzt erstmal nichts davon, weil die sowieso das so ein bisschen kritisch sehen, sein Leben. Und genau. Und dann drückt er auf Enter. Und dann fängt es an, dass es natürlich Anfragen gibt und er ja auch selber. Er hat ja dann ein riesengroßes Feld von Menschen, Leben, die er sich angucken kann und wo er selber abwägen kann. Wäre das was? Könnte ich mir das vorstellen? Sehe ich mich da? Wo springt mein Herz in die Höhe und so? Und tatsächlich kommt dann ein perfektes Leben auf ihn zu. Und ich will eigentlich gar nicht mehr verraten.
Wir dürfen nicht, ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht alles erzählen.
Nee.
Aber kannst du noch mal kurz, ich meine, das ist ja jetzt so weit, so gut, aber dann doch eine sehr offene Ausgangssituation. Und wofür hast du dich entschieden, ohne jetzt die Handlung noch schon zu verraten, aber worin besteht dann das Abenteuer von diesem neuen Leben, was ja da anfängt für dich, ohne die Einzelheiten zu verraten? Aber auf was hast du dich da konzentriert?
Naja, ich habe mich einerseits darauf konzentriert, die Herausforderungen, die so ein neues Leben mit sich bringt, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick einfach wirken, aber wo man dann auch schnell merkt, vielleicht doch nicht überall so leicht. Und andererseits auch diese Thematik, die ich interessant fand, war, du hast ein Leben, was du eigentlich liebst. Du musst es abgeben, weil du irgendwie darin scheiterst oder gescheitert bist oder nicht weiter weißt. Und wie fühlt sich das an, wenn plötzlich jemand anders dieses Leben übernimmt und möglicherweise da plötzlich einen Erfolg draus macht? Was macht das mit dir? Kannst du damit umgehen? So, darum geht's mir auch. Und natürlich hat das Leben, in das du steigst, eine Vergangenheit. Und wenn dich diese Vergangenheit dann plötzlich einholt, kann das durchaus auch spannend und herausfordernd.
Vielleicht können wir so viel verraten hier, dass unsere Hauptfigur Julian sucht sich zunächst mal offenbar ein sehr attraktives neues Leben aus, was auf den ersten Blick sehr funkelt und glitzernd aussieht, aber nicht alles ist dort so, wie er sich das im ersten Moment vorgestellt hat. Und ich glaube, dass so viel können wir verraten. Ein großer Teil des Romans besteht darin, dass er eben dann mit der Wirklichkeit dieses neuen Lebens, dass er das erstmal rausfinden muss, was da eigentlich überhaupt dahinter steckt und dass er sich damit auseinandersetzen muss. Können wir so viel verraten? Dann gehen wir nochmal zum Arbeitsprozess zurück. Wie bist du vorgegangen? Also du hast ja schon verraten, dass du und auch Oliver, dass ihr viel Zeit auch in San Francisco verbringt. Hast du gezielt recherchiert? Hast du dir für die anderen Personen, die jetzt im Laufe des Buches noch auftauchen, gibt es da Vorbilder in der Wirklichkeit? Oder wie hast du dieses Personenensemble entwickelt? Kannst du da noch was zu deinem Arbeitsprozess erzählen?
Ja, ich absolut ganz viel recherchiert, was ja wunderbar ist. Die meisten Orte, die da drin vorkommen, gibt's tatsächlich. Viele sind auch so benannt, wie sie in Wirklichkeit heißen. Und es spielt ja zum Beispiel auch das Napa Valley eine Rolle. Da führt ihn ja auch ein Pfad oder eine Spur hin. Und genauso, ja, innerhalb von San Francisco, das wollte ich schon alles sehr, dass das alles real ist und es ist kein Science-Fiction-Roman oder es ist alles so, dass das wirklich auch so spielen könnte.
Und hast du da sozusagen auch deine eigene Lebensumgebung, die du da hast in San Francisco benutzt? Ist es sozusagen auch das, du tauschst ja dein Leben, wie du sagst, auch so ein bisschen mit einem imaginären Leben in San Francisco. Ist es dort dein eigenes Umfeld, über was du geschrieben hast?
Ja, absolut. Also die Menschen, die da vorkommen, das sind Menschen, die ich so auch treffe und die Orte. Aber eben auch, mir war es wichtig, einfach auch diese Atmosphäre rüberzubringen, wie ich sie selber auch erlebe, diese Offenheit für alles und auch durchaus das Abenteuerliche und die Überraschungen, die einem da täglich begegnen. Und aber auch die Zerrissenheit dieser Stadt, die ja stattfindet. Ne? Dadurch, dass wir einerseits diese Digitals haben und die Techies und Netflix und Co., was ja auch dazu führt, dass es für Julian so schwierig ist. Und die natürlich da einen ganz tollen Wind reinbringen. Und andererseits führt es aber dazu, dass aus dieser Stadt, die einstmals so eine Hippie-Enklave und für Aussteiger war, wo jeder sein konnte und auch sein durfte, wie er oder sie wollte, dass das plötzlich auch in gewisser Weise in Gefahr ist und dass er als Figur im Grunde in diesem Zwiespalt ist, ne? Also die Leute, und das ist ja jetzt auch verstärkt durch die Pandemie und die Schließung, die Leute sitzen halt auf dem Sofa und konsumieren, streamen und gehen eben weniger ins Kino. Und das ist ja das, was wir auch jetzt hier haben, ne? Wir haben ja auch mit der Problematik zu tun. Und das ist sozusagen, da sind es im Grunde die Techies, die ihm eigentlich sein Leben ein bisschen zerstören oder auf jeden Fall in Gefahr bringen. Andererseits bieten sie ihm aber wieder was, was ihm helfen könnte, aus dieser Misere rauszukommen. Nämlich diese Plattform, Life Exchange Club, wo er die Möglichkeit hat, in ein neues Leben zu starten. Und das ist natürlich ein Zwiespalt, den ich auch erzähle. Also wo ich mich auch einfach auseinandersetze, auch viel mit, ne, mit diesen Thematik, wann überlebt ein Kino oder wann überlebt auch ein Café mit diesem Like it or not und so weiter und so fort. Also im Grunde diese ganze Thematik rundum, auch Social Media und so, das ist was, das er live am eigenen Leib auch nochmal durchlebt und gar nicht, ne, wertend, sondern eher so diesen Zwiespalt, den wollte ich gerne.
Julian ist ja im Ausgangspunkt eigentlich so ein bisschen nostalgischer Charakter, der in alten Filmwelten lebt und auch für sich selber gern alles, wäre ihm lieber, wenn es noch so wäre wie früher fast, und auf jeden Fall soll es sich nicht zu sehr verändern. Aber damit kommt er ja nicht ganz weiter. Womit wird er konfrontiert in dieser jetzigen Stadt, in San Francisco? Mit was für Menschen kriegt er es zu tun, mit denen er sich dann auseinandersetzen muss?
Genau, also mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und einer der ersten ist natürlich der Gründer von Life Exchange Club. Und der ist so ein richtiger, so ein typischer Digital, der die ganze Welt erobern will und sagt, alles digital, ne, am besten die ganze Welt. Und das ist ein totaler Kontrast zu ihm. Und dann gibt's aber auch Leute, also zum Beispiel seine Schwester Susan ist jemand, die hat immer von Anfang an einen klaren Lebensplan gehabt und wusste, sie will eine Familie haben mit 3 Kindern und lebt halt in Berkeley mit ihrem Ehemann. Und deren Blick auf Julians Leben wiederum ist so, dass sie halt sagt, mach doch mal was Anständiges und dann immer mit diesem Kino und das kann doch nicht werden und überhaupt, und das große Glück bedeutet doch eigentlich auch eine Frau zu haben, und die hat Julian eben leider noch nicht. Und genau, und dann gibt es wieder, ne, trifft er halt über die Seite auch auf Menschen, die sich zum Teil halt ausprobieren, teilweise die ihre große Leidenschaft gefunden haben, was ja das Schöne ist, man kann auf Life Exchange Club sowohl tauschen, man kann aber auch teilen. Und er trifft zum Beispiel auf Rebecca, das ist eine Winzerin im Napa Valley, und die hat eigentlich ihren großen Traum, die lebt ihren großen Traum, die hat von ihren Eltern dieses Weingut übernommen und das ist ihre ganze Leidenschaft, und die sucht halt jemanden, mit dem sie diese Leidenschaft wiederum teilen kann. Und genau, und dann gibt's auch eine Künstlerin, die eigentlich ihren großen Traum gelebt hat, aber auch wieder gesagt hat, so ist auch nicht alles. Und das alles, ne, diese verschiedenen Menschen und Lebenseinstellung und so, die sind natürlich alle irgendwie Spiegelbilder, die für Julian dazu führen, dass er selber auch für sich so eine neue Position finden muss und sagen muss, wo bin ich
ja? Ja, hast du eigentlich selber manchmal Lust, dein Leben zu tauschen? Was würdest du dir für eins aussuchen? Mit wem würdest du tauschen?
Also ich muss sagen, ich finde diese Idee, so alles fallen zu lassen und nur das Portemonnaie, den Ausweis mitzunehmen und so nochmal ganz neu durchzustarten, das finde ich schon, also ich finde das schon intriguing. Das hat was. Und andererseits, jedes Mal, wenn ich selber drüber nachdenke, was würde ich denn anderes machen wollen? Ja, ich glaube, ich wäre echt gerne auch Aktivistin geworden. Also sowas Sinnvolles, für was einspringen, für Kinder, für mich irgendwie vor ein Greenpeace-Schiff zu werfen und für das Gute in der Welt einzutreten. Das ist was, was mich immer wieder auch gereizt hat. Aber letztendlich habe ich es nicht gemacht. Und das Blöde ist halt immer wieder, wenn man so sein Traumleben hat und das sehr früh irgendwie sich erkämpft hat, dann finde ich, dann hat man, also ich beneide dann ganz viele Leute, die so total offen sind, die irgendwie sagen, oh, ich kann mir alles vorstellen. Und ich merke so, scheiße, ich kann mir eigentlich nur eins vorstellen und das ist Schreiben. Andererseits merke ich dann im nächsten Moment wieder, was ja das Tolle am Schreiben ist, ist, dass du diese Leben leben kannst. Also ich war jetzt ein Mann. Über lange Zeit hinweg war ich ein 40-jähriger Kinobesitzer, der in San Francisco lebt. Und manchmal bin ich eine 10-Jährige, die ganz neu die Welt irgendwie sich erobert. Und das ist natürlich, das ist so grandios, finde ich, an unserem Beruf. Insofern, ja, ein bisschen lebe ich's. Aber ich finde es als Grundidee, diese Website, ich glaube, wenn es die gäbe, dann würde ich schon zwischendurch mal überlegen, ob ich mich nicht registrieren soll. Wie geht's dir?
Na, ich wollte ja mal Rockstar werden, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich darin wirklich gut wäre. Ne? Ich glaube, ich würde es in Wirklichkeit überhaupt nicht wollen, aber ich dachte immer, naja, das muss doch gut sein, das muss doch toll sein.
Mhm. Ja, das finde ich irgendwie, das freut mich so, bei den ersten paar Leserinnen und Leser, die jetzt sozusagen vorab gelesen haben, dass die alle sagen, es hat mich irgendwie so zum Denken gebracht und ich habe überlegt, was würde ich eigentlich machen, was würde ich wollen und so. Und das finde ich natürlich schön.
Ja, ist interessant, was Leute so Vorstellungen haben, was sie gerne mit dem Leben machen würden, wenn sie es nochmal aussuchen könnten. So hast du Reaktionen bekommen von deinen Lesern? Also du hast ja das Buch sicherlich schon einigen Leuten inzwischen präsentiert, auch wenn es noch nicht erschienen ist.
Na, es haben ein paar, weil es gibt so eine E-Book-Aktion im Oktober. Ein paar haben schon gelesen und eigentlich durchweg alle haben mir geschrieben, ich bin ja schon ins Denken gekommen so und habe mich parallel immer gefragt, was würde ich machen? Würde ich mich auf der Seite einloggen? Und das fand ich spannend. Das hat mich gefreut. Und dass sie eben, ja, die meisten eben auch tatsächlich so, das so in einem Rutsch auch gelesen haben, weil sie gesagt haben, ich war da so dran und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und es war so spannend und so und hat gleichzeitig bei mir selber Fragen und Gedanken aufgeworfen. Und das finde ich natürlich eigentlich, ja, so das größte Kompliment dann, wenn es irgendwie auch die Spannung einen durchzieht.
So wie du die ganzen Orte da beschreibst und überhaupt wie du wie du die Geschichte darstellst, könnte es ja eigentlich auch sehr gut ein Film sein. Man sieht ja die Bilder vor sich und man fragt sich, sollte daraus nicht ein Film werden? Wie stellst du dir das vor? Hast du darüber nachgedacht?
Naja, wenn ich so eine Geschichte schreibe, sehe ich die natürlich für mich selber immer auch als Film und es ist ja eine klassische Dreiaktstruktur so, also alles sehr wie im Film. Und ja, es spielt halt in San Francisco. Ne? Und das ist natürlich ja eine Herausforderung oder jetzt zumindest für den deutschen Markt wahrscheinlich eine Problematik. So, ich weiß nicht, ob man die Geschichte hier rüberholen könnte, sollte, wollte bestimmt nicht. Insofern ja, ich denke auch, absolut einfach eigentlich zu verfilmen, aber wahrscheinlich spielt eben das Setting da, wo es spielt. Das ist wahrscheinlich jetzt zumindest für den deutschen Markt ein Problem oder nicht ganz einfach.
Wie war es, als du mit der Geschichte losgegangen bist, um einen Verlag zu finden? Hast du zunächst das ganze Buch beendet und hast dann dich nach Verlegern oder Verlegerinnen umgeschaut? Oder gab es da schon vorher Kontakte? Wie bist du da rangegangen, an die das Buch anzubieten?
Also ich habe das große Glück, dass ich da eine ganz tolle Agentur habe und einen wunderbaren Agenten, der Joachim Jessen, Und der hat sich darum gekümmert. Der hatte die ersten 70 Seiten und ein Exposé und hat das angeboten. Und da gab es dann auch tatsächlich mehrere Interessenten und Interessentinnen. Und ich habe mich dann zusammen mit ihm für Fischer entschieden, weil ich das einen ganz wunderbaren Verlag finde und auch das Gefühl hatte, das passt da sehr gut hin. Und bin da ja ganz toll empfangen worden. Es war irgendwie herrlich. Man kennt es vom Drehbuch so am Anfang auch, wenn die Leute die Rechte noch nicht haben, dann sind sie wahnsinnig nett. Das hat da angehalten irgendwie. Man kriegt dann sein erstes Autorenschnitzel. Das ist so eine Tradition und geht zusammen essen und tauscht sich aus.
Ein Autorenschnitzel, das ist Fischer Verlag oder ist das eine allgemeine Tradition?
Fischer. Nee, das ist Fischer. Das ist bei Fischer. Die haben um die Ecke haben die ein Restaurant und da führen die dann offensichtlich ihre, ja, Erstlingsautoren, die neu im Verlag sind, hin zu einem Schnitzel. Und das war schon mal ein ganz toller Start. Und genau, und dann haben sie mich machen lassen. Und dann habe ich geschrieben und irgendwann das Manuskript abgegeben. Und bei mir war halt das Ding, dass Corona dann dazwischen kam. Und das hat ja einfach mit den vielen Buchhandelsschließungen und so dazu geführt, dass irre viele Bücher geschoben wurden. Und das war bei mir jetzt auch so. Im Nachhinein denke ich aber vielleicht gar nicht schlecht, weil jetzt die Kinos halt tatsächlich auch wieder offen sind und weil diese Thematik einfach, ja, ist plötzlich total aktuell. Und auch mit der Pandemie, also ich habe ja das Buch angefangen, bevor das alles war und losging. Und jetzt merke ich, dass diese Thematik, lebe ich das eigentlich wirklich, das Leben, was ich leben will, offensichtlich, wie vieles in dieser Pandemie, wie durch so ein Brennglas auch nochmal bei ganz vielen Menschen, ja, verstärkt wurde. Und nicht umsonst haben wir ja mit diesem wahnsinnigen Personalmangel auch überall zu tun, weil offensichtlich viele Leute sich gedacht haben, nee, ich will vielleicht doch was anderes. Und insofern finde ich interessant, dass dieses Buch, was lange, also oder davor entstanden ist, jetzt plötzlich in doppelter Weise so eine Aktualität gewonnen hat. Genau. Und ich bin sehr glücklich über mein Cover, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja immer noch mal so ein fragiler Punkt. Kenne ich viele, kenne ich auch von mir selber, von anderen Büchern. So, wenn dann so ein Cover kommt, und das ist ja ganz entscheidend. Und hier muss ich sagen, dadurch, dass das so eine wahnsinnige Herzensgeschichte ist, an der ich schon so irre lange auch brüte und rummache, hatte ich totale Angst vor dem Cover. Und als das dann kam, war ich so glücklich. Also da ist echt mein Herz hochgesprungen. Das war gleich beim ersten Mal und auch im Verlag waren alle so glücklich. Und das war wirklich, das war ein super Erlebnis.
Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, du hast recht. Der Titel war von Anfang an stand fest, ja?
Nee, der Titel stand nie. Also es war bei mir immer der Titel Der Tausch, hieß das. Aber das konnte ich dann verstehen. Die vom Verlag haben dann auch gesagt, das klingt so ein bisschen kühl und das könnte eher auch ein Krimi sein. Und da dachte ich so, ja, es stimmt. Also Der Tausch ist schon so sehr... Ja, könnte ein Krimi sein. Und das ist es nicht. Also es hat Spannungsmomente, die so ein bisschen krimimäßig sind. Aber es ist kein Krimi. Und insofern sind wir da dann nochmal in uns gegangen und haben nochmal über den Titel nachgedacht.
Wie war sonst die Zusammenarbeit mit deiner Lektorin? Du hast mit einer Frau gearbeitet, glaube ich. Wie lief das? Hatte sie Anmerkungen? Hatte sie Änderungswünsche? Oder ging das einfach so durch wie ein Länderspiel?
Das ging tatsächlich von der Geschichte her und der ganzen Dramaturgie und so ging das so durch. Es gab einen Wunsch. Ich hatte ein eher offenes Ende gewählt. Und da sagten dann auch offensichtlich die Vertreterinnen und Vertreter, sie würden gerne schon miterleben, was jetzt die nächsten Schritte sind und wie es ausgeht. Und das konnte ich gut nachvollziehen und habe dann eben da auch nochmal nachgelegt. Ansonsten es war im Außenlektorat, weil einfach wahnsinnig viel zu tun war in der Zeit. Und das hat die Inge Selig gemacht und hat das ganz toll korrigiert, Anmerkungen gemacht, hier vielleicht ein anderes Wort oder da, und das war super. Aber es ist halt ganz anders als beim Drehbuch. Also man ist, das haben ja schon viele hier im Podcast gesagt, ne? Das ist so, ja, man immer dann so erstaunt ist, man gibt dann ab, und das war da auch so. Ich habe die dann angerufen, habe gesagt, wie, haben Sie nicht noch irgendwas und gefällt Ihnen das Ende und gefällt Ihnen denn die Sexszene und gefällt Ihnen dies und das? Und sie so, ja, das ist alles schön. Und ich dachte, das ist dann immer so dieser Moment, wo man dann immer als Drehbuchautorin oder Autor denkt so, irgendwas kann hier nicht stimmen, weil wir es halt einfach komplett anders kennen, ne?
Ja, so war dein Gespräch mit Katharina Reschke zu Tausche Leben, Suche Glück, zu ihrem Buch. Und du hast es schon angekündigt, wir haben einen kurzen Ausschnitt aus der Lesung mit Max von Pufendorf. Und ich denke, wir lassen uns mal von ihm ein Teil vorlesen aus dem Buch.
Sein Gastgeber griff nach dem iPad neben sich und auf dem Display leuchtete der Schriftzug von Life Exchange auf. Teilen und Tauschen liegt ja schon seit geraumer Zeit im Trend. Und wird sich ganz sicher auch noch weiter durchsetzen, erklärte er. Wenn du so willst, kannst du unsere Website als ein logisches Sequel von Seiten wie Airbnb und den Wohnungstauschportalen betrachten. Nur, dass wir deutlich weitergehen. Um es kurz zu machen, bei uns kannst du dein Leben gegen ein anderes tauschen. Wie kann man denn sein Leben einfach so tauschen? Julian konnte es nicht glauben. Man kann. Und zwar absolut legal. Wohnung, Job, Freunde, Familie. Es liegt ganz in deinem Ermessen, was du anbietest. Beim Abschluss des Deals behältst du nur dein Portemonnaie und Handy, sofern du das willst, und lässt allen sonstigen Ballast hinter dir, um vollkommen unbelastet neu durchzustarten. Hendrickson tippte auf eines der Profile und es ploppten Fotos von einem Haus an der Pazifikküste im Staat Washington auf, mit Hund, schickem Auto und gigantischen Aussichten auf Kamin, Designerküche und Weinkeller. Das Angebot sah wie ein Traum von Luxus und Sorglosigkeit aus. Das ist aber nur Werbung und nicht echt, oder? Meinte Julian. Nope, alles echt. Bei Life Exchange findest du keine aufgepimpte Fake-Werbung. Das haben wir nicht nötig. Aber warum will so jemand tauschen? Der lebt doch einen absoluten Traum. Für dich vielleicht. Für ihn ist's wahrscheinlich langweilig geworden. Nicht am richtigen Ort oder zu einsam. Was auch immer. Jeder hat da ja seine eigenen Gründe. Hendrickson machte eine weitläufige Geste. Am Ende hegen wir doch alle den geheimen Traum von einem zweiten Leben, oder? Von der Option, alles nochmal ganz anders zu machen, bevor unsere Uhr auf dieser Welt ein für alle Mal abgelaufen ist.
Ja, das war also ein Ausschnitt aus der Lesung von Max von Pufendorf, der vorgelesen hat aus Katharina Reschkes neuem Roman Tausche Leben, Suche Glück. Und dieses Buch erscheint dieser Tage im Fischer Verlag. Man kann es käuflich erwerben. Und zum Abschluss hast du heute noch einen Tipp für uns, Oliver.
Ja, es ist ein kleiner interner Hinweis. Und zwar haben wir unseren nächsten Podcast Ende November. Bezieht sich auf eine Fernsehausstrahlung von der geschätzten Kollegin Dorothee Schön. Die hat einen Film geschrieben, Die Welt steht still. Der läuft am 15. November 2021 schon im Fernsehen. Das heißt, wer den live dann gucken will, sollte dann am 15. November einschalten. Läuft natürlich auch hinterher in der Mediathek. Wenn wir das Ende November ausstrahlen, können Sie das immer noch gucken. Aber für diejenigen, die noch linear gucken, also vormerken, 15. November, es wird ein interessantes Gespräch mit ihr. Das ist ein interessantes Projekt. Da geht es um Corona. Ist eines dieser Corona-Projekte, aber ein ganz besonderes, weil es sozusagen reingeht in die Entstehung von Corona. Unbedingt angucken, und ich freue mich auf das Gespräch Ende November. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.